Das wären also so Gründe, warum Leute Atheisten sind. Und jetzt müssen wir gucken, ob nicht auch die heutigen wieder sich da neu artikulierenden Atheisten eigentlich auch unter diesen Argumenten zu finden wären. Dagegen möchte ich den Gedanken eines prominenten Atheisten anführen und zum Bedenken geben, Nobelpreisträger Elias Canetti, dem ich vieles nachsehe an boshaften Sätzen gegenüber diesem Satz, den ich bei ihm auch gefunden habe. Das Schwerste für den, der an Gott nicht glaubt, sei, dass er niemanden hat, dem er danken kann. Das ist ein Gedanke, der wahrscheinlich manche überrascht. Weil immer so gesagt wird, die Religion kommt aus entweder der Rache mit der Gerechtigkeit oder aus der Angst. Nein, ein ganz tiefes Motiv meiner Überzeugung nach der Religion stammt aus der Dankbarkeit. Wem danken? Und das ist doch ein nobles Argument, meine ich. Und das würde ich auch den Leuten mit ihren Büchern über den Gotteswahn entgegenhalten und sagen, taucht so ein Gedanke bei euch eigentlich überhaupt nicht auf? Wo gehört das hin? Das wäre so ein erster Punkt. Etwas zu sagen, scheint das nicht erstmal gut zu sein, gibt gute Gründe. Ein zweites, was ich sagen möchte, ist, dass der Atheismus tatsächlich eine wichtige Funktion für den Glauben hat. Man hat das so ausgedrückt, dass er so etwas wie das Scheidewasser des Glaubens sei. Es gibt nämlich unter Gläubigen falsche Gottesbilder. Ich nehme sogar heraus zu sagen, dass wir alle es nötig haben, dass wir unsere Gottesvorstellung und unser Gottesbild reinigen und korrigieren, weil wir, um es jetzt ganz abgekürzt zu sagen, Sünder sind. Und die erste Folge von Schuld und Sünde ist, dass sich unser Bewusstsein trübt, dass wir die Wirklichkeit nicht mehr so wahrnehmen, wie sie ist, und dass wir dann auch von Gott falsche Bilder haben. Falsche Sichten. Man kann sich auch zum richtigen Gott so verhalten, dass man ihn ein bisschen vergötzt, dass man ihn in irgendeiner Weise benutzt, verdreht, dass man ihm nicht gerecht wird. Und das war einer der Sätze, die ich öfter von Pater Rahner gehört habe, dass er sagt, von dem, was die Atheisten verurteilen und verwerfen, 85% davon verwerfe er auch. Das mit den Prozenten ist natürlich immer wieder so rhetorisches Gerede, wie will man das also jetzt in Zahlen ausdrücken, aber das macht er etwas sichtbar. Das richtet sich eigentlich gegen Missverständnisse, die auch innerhalb der Religion verbreitet sind. Ich habe das gerade kürzlich wieder in einem Text jetzt gelesen, der da in Erfurt in einer Kirche lag, über das Abraham-Isaak-Opfer, wo dann auch wieder so dargestellt wurde, Gott eigentlich als der Blutrünstige, der da verlangt, also den Mord und die Schlachtung in einem Kind, und dass man das eben irgendwie in einem Sprung des Glaubens übernehmen müsse oder so ähnlich. Ich halte das für unvollziehbar. Und diese Punkte, auf die der Atheismus aufmerksam macht, da meine ich, könnte man sagen, sind es so drei Dinge. Das erste ist der Punkt, Gott ist nicht ein Ding unter Dingen oder eine Kraft unter Kräften, eine Möglichkeit unter anderen. Er taucht nicht als den Kräften nebeneinander noch auf. Da gibt es nicht den Nordwind und die Trockenheit und den Südwind und dann auch noch den lieben Gott. Er taucht in dieser Form weder im Alltag auf, noch in der Wissenschaft, noch in der Technik. Es ist kein frommer Satz auf die Frage, warum kocht Wasser bei 100 Grad, zu sagen, weil der liebe Gott das will. Was soll das? Das ist eine konkrete Frage und ich brauche eine konkrete Antwort. Da muss ich was wissen über die Aggregatzustände. Ich muss was verstehen, wie das ist mit Verbindungen H2O, mit dem Luftdruck und dergleichen. Und dann kann ich erklären, warum da das Wasser bei 100 Grad kocht. Und an der Stelle hat dann Gott nichts verloren. Das heißt, Gott ist kein Lückenbüßer. Manches klingt so von Seiten auch frommer Leute, zum Beispiel Leuten, die die Evolution schlechterdings entgegensetzen der Schöpfung. Und dann verstehe ich, dass da Wissenschaftler unwirsch werden und sagen, was hat jetzt das eine erstmal mit dem anderen zu tun? Das bewegt sich auf verschiedenen Schienen. Dass die dann zugleich dieselben Verwechslungen machen, eingeräumt. Nur ist das jetzt nicht mein und unser Thema. Wir müssen aufpassen, dass wir die Fehler nicht machen. Also das Erste wäre, dass er nicht einfach eine Kraft unter anderen Kräften, ein Wirkmoment unter anderen Wirkmomenten ist. Vorausdrücklich würde heißen, ein Vektor unter anderen Vektoren, das sicher nicht. Aber Gott ist auch nicht in dem Sinn ein Teil der Welt, dass er die Tiefe der Welt, das hört man öfter. Manche Leute denken, das christliche Weltbild bestünde darunter, unten ist die Materie und dann kommen die Pflanzen und dann kommen die Tiere und dann kommt der Mensch und dann die Engel und auf der Spitze der Pyramide kommt Gott. Als ob er so ein Stück von der Welt wäre. Dabei ist er ja der, der die Welt als Ganze frei und ungenötigt aus dem Nichts gerufen hat und sie jetzt über dem Nichts erhält, jeden Moment und Augenblick. Und er ist nicht einfach wie die Seele etwa des Weltleibes oder die Basis dieser Pyramide der Welt oder die Spitze dieser Stufenordnung, sondern er ist der ganz andere oder, wie man vielleicht besser mit Nikolaus von Kues sagen müsste, der nicht andere, denn das ist eigentlich dann die wirkliche ganz Andersheit. Er gehört nicht einfach dazu auf unsere Seite. Das ist ja dann das Wunder, dass dann tatsächlich die zweite Person der Gottheit, sein Sohn, als Geschöpf in dieser Welt auftaucht. Aber Gott als Gott ist das so wenig, wie eben ein Autor in seinem Buch vorkommt. Also er kann vorkommen, aber das ist etwas anderes. Sondern das Buch ist das Buch und darin taucht nicht als Figur, nicht als Buchstabe, nicht als Absatz oder irgendwie der Autor auf. Und so wenig Gott in der Welt. Und die Gefahr ist, dass das sich für Gläubige anders darstellt. Dass die meinen, er begegne dort neben den anderen Figuren, die in einem Roman vorkommen. Es gibt sogar noch einen dritten Schritt. Und der ist am schwierigsten zu erklären. Dass Gott auch nicht, ich sag's mal ganz provozierend, wir können uns ja hinterher dann darüber unterhalten und streiten, dass Gott nicht einfach unser Du ist, dass er nicht bloß uns gegenübersteht. Es klingt manchmal so in der christlichen Verkündigung, als wäre Gott dafür da, dass er uns erst geschaffen hat und dass er uns jetzt erlöst und dann unser Heil ist. Das heißt, es geht die ganze Zeit um uns. Als wäre Gott nur dafür da, uns das Heil zu verschaffen. Die Bibel spricht an vielen Dingen so, dass Gott unseretwegen das tut und jenes tut und das macht. Okay, das ist eben auch die erste Erfahrung, die wir dort machen. Die Sache ist nur, bleiben wir dort stehen oder sagen wir, wenn es schon Gott um uns geht, dann muss es uns ja erst recht um uns gehen. Oder wäre nicht die richtige Antwort auf sein sich Sorgen um uns, dass wir sagen, wir kümmern uns um dich. Das war auch ein Punkt, den ich gerade beim Pater Rama immer wieder erlebt habe und wo es mich besonders gewundert hat, wie wenig das bei Kollegen und auch bei theologischen Journalisten angekommen ist. Man sagt immer, ja, anthropozentrik und dem Rama geht es um den Menschen. Wenn es so Texte von ihm gibt aus Interviews, wo er sagt, zum Beispiel auf die Frage, was verabscheuen Sie am meisten? Was würden Sie denken, was er da gesagt hat? Er hat gesagt, Gottlosigkeit. Er hat nicht gesagt, Unterdrückung der Frauen, Unterdrückung der Armen oder irgendetwas. Gottlosigkeit. Und er hat so in Texten dann gesagt, wo sind die Propheten, die heute laut schreien, such zuerst das Reich Gottes. Und Propheten, die dieses Reich Gottes nicht nochmal verwechseln mit einer Stufe des Glücks und der Wohlfahrt dieser Welt. So wie es Gott um uns geht, sollte es uns um Gott gehen. Und gerade auch in den Kirchen, es sollte in erster Linie um Gott gehen und dann erst um uns. Bis hin zu der berühmten Proexistenz Jesu, die ja nicht zuerst eine Proexistenz, also ein Fürsein für uns ist, sondern erstmal ein Fürsein für seinen Vater. Wenn man das klar hineinnimmt, und dann habe ich hier ein Interview mit ihm dort stehen, wo dann der Interviewer nochmal nachfragt, ja, aber was Sie jetzt sagen, ist das nicht eigentlich gerade der Fehler der Kirche, dass da zu kurz kam, Gottes für uns sein oder so, woran sagt, ach, das ist, was reden Sie denn da, das ist völlig klar, dass Gott für uns da ist. Was gesagt werden muss, ist, dass wir Gott um Gottes Willen zu lieben haben. Zu lieben haben, weil er der unendlich selige, heilige, unbegreiflich großartige Gott ist. Und wenn ich Gott als weniger als das denke, dann verstehe ich, dass noble Atheisten sagen, mit so einem weniger will ich eigentlich nichts zu tun haben.